Reden über Medien. Der Podcast bietet Informationen, Diskussionen, Einschätzungen, Positionen zu Themen rund um Medien, Digitalität, immer im Kontext von Kindern und Jugendlichen. Ich spreche über Themen wie Medienerziehung, Medienbildung und die zunehmende Durchdringung digitaler Medien in Arbeitsfeldern der Sozialarbeit. Dieser Podcast ist für dich, wenn du in deinem Alltag mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeitest oder mit ihnen zusammenlebst. Dann kommst du sicher in die Situation, dass du mit ihrer Mediennutzung konfrontiert bist. Vielleicht bekommst du auch einen Spiegel zurück über deine eigene Mediennutzung. Du hast dich da auch entschieden, nicht einfach nur Zaungast zu sein, sondern so dieses vielbesprochene Kinder und Jugendliche begleiten in der Mediennutzung auch wirklich ernst zu nehmen und suchst einen Ort, der dir hilft, dieses Begleiten zu reflektieren, dieses Begleiten auch zu füllen mit ganz konkreten Tipps, was denn das bedeuten könnte. Ich begrüße dich zu dieser neuen Folge von Reden über Medien. Diesmal geht es um diese angekündigte Reise, wo wir dem Thema Mediennutzung unsere Aufmerksamkeit schenken wollen. Ihr habt die Folge sicher schon gehört, wo ich über diese zielgerichtete Mediennutzung spreche und angekündigt habe, dass wir da weiter reingehen möchten. Und für diese Folge habe ich die ideale Person dafür gefunden. Ich begrüße Marcel Küng zu diesem Gespräch.
Ja, hallo Laura, danke für die Einladung.
Du bist hier, weil du gerade zwei Hüte eigentlich hast, der für dieses Thema sehr wichtig ist. Auf der einen Seite bist du bei der Beratungsstelle Punkto und beratest da Eltern mit auch ihren Kindern auch über das Thema digitale Medien. Und andererseits bist du Achtsamkeitstrainer und das ist dann wie eben so der Zugangspunkt zu diesem zweiten Teil, der uns eben sehr beschäftigt, wie man Mediennutzung bewusster machen kann, so dass sie uns eben gut tut. Wir werden zuerst auf das Thema Familienberatung ein bisschen eingehen. Ich gehe davon aus, da kommen viele Familien oder Elternteile zu dir mit dem Thema Mediennutzung.
Ja, tatsächlich würde ich sagen, vielleicht nicht immer als erstes Thema, aber im Verlauf der Gespräche ist die Mediennutzung häufig, wird sie erwähnt als in der Regel problematisch erlebt, eben von den Eltern vorwiegend, ja.
Also sie kommen nicht vordergründig mit diesem Problem, aber das taucht dann bei jedem Problem auf.
Also es gibt schon Eltern, die bezüglich des Problems der Mediennutzung oder der Problemwahrnehmung der Mediennutzung ihrer Kinder sich bei uns melden. Hat vielleicht mit meiner Arbeitsweise zu tun. Also beim Erstgespräch, nachdem ich mich vorgestellt habe und erkläre, wie ich arbeite als Jugend- und Familienberater, sammle ich in der Regel die Themen und häufig, darum sage ich das so, häufig ist dabei die Mediennutzung der Kinder oder Jugendlichen auch ein Thema, das die Eltern gerne besprechen möchten. Und je nachdem, wie sie dann die Themen gewichten, steigen wir damit ein oder vielleicht eben mit einem anderen Thema.
Und mir ist jetzt aufgefallen, du hast gesagt Problemwahrnehmung. Du hast mich da so ein bisschen korrigiert. Was ist da der Unterschied oder wieso Problemwahrnehmung? Sprich, wie kommen diese Themen in die Gespräche rein?
Als Jugend- und Familienberater sehe ich mich als Konstruktivisten. Das heißt, ich bin mir bewusst, dass jeder Mensch seine Wirklichkeit konstruiert und Eltern insofern, wenn sie mit ihrem Anliegen kommen, natürlich ihre Perspektive auf Mediennutzung mitschwingt. Und dadurch entsteht dann eine Problemwahrnehmung. Ich mache mal ein Beispiel. Haben wir Eltern, die eher vielleicht vom ländlichen Gebiet kommen und jeden Tag in der Natur arbeiten, die haben einen Jugendlichen, der jetzt gamet, ja, haben die eine andere Wahrnehmung von der Mediennutzung, als wenn du IT-Supporterinnen, Supporter hast, die selber den ganzen Tag Medien nutzen oder am Computer sitzen. Das heißt, die eigene Mediennutzung und die Wahrnehmung, wie das Kind die Medien nutzt, ist nicht voneinander zu trennen und dadurch kommt es dann zu einer Problemwahrnehmung oder eben nicht.
Ich habe letzte Woche das mitbekommen von Claire Ballet, die eine Forschung gemacht hat mit der Erkenntnis, die ich ganz spannend fand, dass sie festgestellt hat, dass in der Erziehung einerseits diese Regelung der Bildschirmzeit, Medienerziehung, eine Aufgabe von Mütter ist. Also dass das hauptsächlich Mütter wahrnehmen. Und was ich dann auch noch spannend gefunden habe, ist, dass sie gesagt hat, dass es wie so ein Statussymbol ist, wenn man sagen kann, dass man die Bildschirmzeit regelt und man das streng regelt und im Griff hat.
Ah, interessant.
Ist das etwas, was du wie mit der Praxis decken kannst oder das sich mit deiner Erfahrung teilt? Oder?
Ich erlebe das in der Beratung nicht so pauschal. Dazu muss ich sagen, wir haben halt sehr unterschiedliche Familiensysteme, also von getrennt lebenden Eltern, dann eben Eltern, die zusammen erziehen, Eltern, wo das klassische Rollenmuster, die Mutter ist vorwiegend zu Hause, der Vater praktisch abwesend. Also ich glaube, das Familiensetting ist schon entscheidend, wer sich für die Mediennutzung oder für das Thema grundsätzlich verantwortlich fühlt. Aber in der Regel versuche ich eigentlich beide Elternteile oder eben die Erziehungsberechtigten einzuladen und weise auch darauf hin, dass beide einen wichtigen Anteil an der Erziehung haben. Und gerade bei Jungs, wenn es ums Game geht, sind da meistens die Jungs, die aus der Mediennutzung als Problem beschrieben wird. Und da finde ich eben den Einbezug der Väter als sehr entscheidend und wichtig, weil sie sich ja zu jungen Männern entwickeln und da auch eine Entwicklungsaufgabe haben, die Beziehung zu der Mutter oder auch zu den Eltern grundsätzlich neu zu gestalten.
Mhm. Und wie nimmst du das wahr mit dieser Strenge oder dass das etwas ist, was man im Griff haben muss? Also wird das beklagt von Eltern oder wie kommt das so an dich ran?
Es gibt so zwei Muster. Also das eine Muster, das wir häufiger begegnet, ist eigentlich, dass die Eltern sehr besorgt sind, Ängste haben, dass in ihrer Wahrnehmung die Mediennutzung im Verhältnis zu dem sinnvollen Tun, eben zum Beispiel Lernen für die Schule, Hausaufgaben machen oder so, deutlich überhand nimmt oder eben die Schule zu kurz kommt. Ja, ich würde sagen, das ist das eine Extrem, also das eine Ende des Spektrums, und auf dem anderen Ende des Spektrums vielleicht eben dann, höre ich vor allem dann von der Beratung früher Kindheit, dass Eltern sich das Kind vor den Medien absetzen und Medien allenfalls als Babysitter nutzen. Mhm. Also da völlig sich darüber gar keine Gedanken machen. Ich würde sagen, das ist so das Spektrum, das sich bei uns zeigt.
Kann man sagen, dass sich dieses Spektrum dann auch mit unterschiedlichen Einstellungen wahrscheinlich gegenüber Medien deckt, oder kommt das vielleicht eher aus den Zwängen heraus, in denen die Familien sind?
Ja, das ist nicht leicht zu beantworten, wahrscheinlich auch nicht pauschal. Also ich beschränke mich jetzt einfach mal einfachheitshalber auf die Jugendlichen, weil das ist meine Expertise, da bin ich eher zu Hause. Und bei Jugendlichen haben wir eben, wie schon vorhin angedeutet, diese Entwicklungsaufgabe. Also Jugendliche wollen sich zu Individuen entwickeln. Sie orientieren sich stärker an den Peers, an den Gleichaltrigen, und müssen die Beziehung zu den Eltern neu gestalten. Und die Eltern waren aber die Kinder in die Mediennutzung eingeführt haben. Ja, also haben wir ihnen Kinderbücher angeschaut, Hörspiele gehört, vielleicht die ersten Filme miteinander genossen, Kinderfilme oder Trickfilme. Und jetzt kommt da die Zeit, wo die Jugendlichen sich an Medien orientieren, die eben eher auf die Peers ausgerichtet sind, und die Eltern machen die Erfahrung, ich verliere die Kontrolle. Es geht häufig um das Gefühl von Sicherheit, ja. Und auf diese Dimension dann eben Vertrauen und Beziehung, ja, also Kontrolle versus Vertrauen vielleicht. Und in diesem Spannungsfeld bewegen sich die Eltern häufig, wenn es um Jugendlichen geht.
Und wenn du jetzt sagst Kontrolle, was beinhaltet das alles? Geht es jetzt da wirklich darum, ich möchte wissen, was du machst? Oder ich möchte, dass du sicher bist? Oder was gibt es da für Muster?
Ich glaube, es kommt aus einer Unsicherheit heraus. Also einerseits haben ja die Eltern nicht die Flughöhe, die ich jetzt als Berater erwähnt habe. Die sind sich ja nicht unbedingt diesen Themen bewusst, sondern die reagieren im Alltag auf ihre Kids. Und häufig erleben sie die Kids eher im Rückzug. Lass mich in Ruhe, ich möchte allein gelassen werden. Das macht ihnen Sorgen, weil sie das Gefühl haben, ich verliere die Beziehung zu meinem Sohn oder zu meiner Tochter. Und andere Seite sieht man dann eben, die laufen mit dem Handy in der Wohnung rum, und anstatt mit irgendwie auf den Ausflug zu kommen, wollen die gar nicht mehr mitkommen oder nur noch gamen oder mit Kollegen abmachen. Und da entsteht dann diese Angst, ja, das ist doch nicht normal und da müssen wir was dagegen tun. Und eben die Mediennutzung, die häufig auch für den Rückzug genutzt wird, ja, die wird sichtbar und dort kann man ansetzen. Und das ist vielleicht auch ein Muster. Also in der systemischen Beratung sprechen wir viel über Muster. Wir wollen Muster verstehen, also wie Leute, Menschen miteinander interagieren und dass es da vielleicht auch Interaktionen gibt, die eher als hinderlich oder als schwierig erlebt werden. Und das wäre jetzt so ein Muster, das ich gerade erwähnt habe. Also die Jugendlichen ziehen sich zurück, die Eltern machen sich Sorgen, fragen nach, wollen kontrollieren und damit eigentlich wieder in Beziehung kommen. Dadurch ziehen sich die Jugendlichen noch mehr zurück. Ja. Und wir versuchen, solche Muster aufzuzeigen oder bewusst zu machen, wenn es die gibt, und durch andere Muster, die dienlicher sind, die beiden, also den Kindern, Jugendlichen und den Eltern, mehr Sicherheit und Vertrauen ermöglichen wieder.
Und was wäre jetzt gerade in diesem Beispiel das bessere Muster oder das gesündere Muster? Also wenn wir jetzt diese Schlaufe haben von Kind zieht sich zurück, was bietet sich da an?
Also ich mache keine Pauschallösung, aber es ist ja ein Beispiel und darum möchte ich jetzt auch ein Beispiel nutzen. In der Praxis würde ich versuchen, mit den Eltern und dem Jugendlichen separat zu sprechen, schauen, ob die Eltern da eine ähnliche Wahrnehmung haben oder ob die total auseinandergeht, und versuchen, die Eltern zu schauen, haben die einen gemeinsamen Nenner und möchten sie mit dem Jugendlichen an der Lösung arbeiten. Gehen wir mal davon aus, dass das idealerweise möglich wäre und alle an einem Tisch hocken, dann würde ich eben die Sichtweise der Einzelnen erfragen, sodass die das mir erklären müssen, und dadurch hört natürlich der Jugendliche auch die Sichtweise und die Sorge der Eltern, und die Eltern hören, wie genervt der Jugendliche ist, ja, und dann machen wir auf das Muster aufmerksam und dann geht es um die Lösung, also die Frage, wie wäre es denn besser, ja, und dann würde der Jugendliche vielleicht sagen, wenn meine Eltern mir mehr vertrauen würden, dann hätte ich auch Lust, wieder was mit ihnen mal zu machen, so, aber so habe ich keinen Bock. Und die Eltern würden sagen, ja, wenn es die Prioritäten richtig setzen würde und nicht nur gamen würde und auch mal mit uns wieder am Tisch essen würde, dann müssten wir uns weniger Sorgen machen. Ja? Und dann versuchen wir, das irgendwie so in ein Ziel zu formulieren, so, und dann zu schauen, okay, wer macht jetzt was bis zu unserem nächsten Treffen und was wäre so ein erster Schritt in die Richtung Lösung, damit du als Jugendlicher weniger kontrolliert wirst und wieder das Vertrauen deiner Eltern genießen kannst und sie als Eltern sich weniger Sorgen machen müssen. Das wäre jetzt ein Beispiel vielleicht.
Typischer Verlauf oder so. Aber das Auffallende ist, dass es herzlich wenig um Medien geht eigentlich.
Ich habe ja meine Masterarbeit zu dem Thema geschrieben. Und das ist mir auch aufgefallen. Also wenn die Mediennutzung kommt, haben wir häufig Themen, die hinter der Mediennutzung sind, ja. Und das ist auch eine Falle, also für alle Beratenden, glaube ich, dass man sich gleich auf den ersten Esel, der einem angeboten wird, aufsitzt, oder den Gaul, wie man so schön sagt, sondern dass man sich Zeit lässt und ein bisschen erfragt, wie erleben die Eltern den Jugendlichen und was gibt's da für Themenfelder oder gibt es mehrere Themen. Manchmal eben möchten die Eltern explizit nur zum Medienthema was arbeiten. Aber wie du gesagt hast, wenn es darum geht, eine Lösung zu erarbeiten, zu sehen, ja, woran würden dann die Eltern merken, dass ihre Jugendlichen medienkompetent umgehen? Und wie würden sie das dann erleben? Woran würden sie das merken? Dann sind wir sehr schnell wieder in die Beziehungsebene. Und das weist dann auch eben darauf hin, dass man das nicht trennen kann. Ja? Medien sind ein Medium, ja, und vermitteln Botschaften, Informationen, und da geht es darum, wie kommen wir zu den Informationen und wie bleiben wir in Beziehung und wie verstehen wir das Gegenüber, was es da tut, und das erzeugt Sicherheit, ja, und wieder Vertrauen.
Also es stützt eigentlich so diese Annahme oder diese These, dass halt das Medium sehr viel eben auch kommuniziert, was nicht mit dem Medium zu tun hat, und dann vielleicht gewisse Sachen viel stärker zutage kommen, so vielleicht als Katalysator oder so, oder als Symptom für etwas, was dahinter steht, und dann in gewisser Weise vielleicht eben auch Teil der Lösung sein können. Oder ist das jetzt zu viel interpretiert?
Nein, es ist halt, für mich ist es halt schwierig, so pauschale Antworten zu geben. Ja, ja. Das hat nichts damit zu tun, dass ich das nicht gerne möchte. Aber ich merke dann halt, es wird der Komplexität der Beratung wie nicht
gerecht.
Gerecht, ja, grundsätzlich. Ja. Aber ja, ich persönlich mache die Erfahrung, dass wenn die Mediennutzung ein Thema ist, dass häufig da noch andere Themen im Raum stehen, die entweder implizit oder explizit da sind und mehr oder weniger den Eltern oder den Klientinnen bewusst sind.
Wenn wir jetzt so langsam richtig Achtsamkeit gehen, ist es etwas, was du in der Beratung bewusst ansprichst? Also können solche Prozesse wie auch Prozesse sein, die dann eben Achtsamkeit hervorbringen, oder ist es wie etwas, das in deiner Praxis wie so getrennt ist von diesem Beratungsthema?
Nein, getrennt sicher nicht. Also für mich ist Achtsamkeit seit vielen Jahren, ich meditiere jetzt seit 25 Jahren und eben jetzt als MBSR-Lehrer ist das natürlich Alltag. Also das begleitet mich auch in Beratungsgesprächen. Wenn die Frage ist, Achtsamkeitsmethoden einzubringen in die Beratung oder dass Klientinnen allenfalls davon profitieren, dann würde ich das so beantworten, dass ich das nur tue, wenn es dem Ziel, das die Klientinnen verfolgen, dient. Ja? Mhm. Also wenn ich eine Jugendliche habe, einen Jugendlichen, das geht eher ums Thema Stress und die möchten etwas kennenlernen, wo sie mit dem Stress besser umgehen können, dann biete ich das an. Ja, es wäre eine Möglichkeit, wie wir miteinander arbeiten können, um dein Ziel zu erreichen, dann biete ich das an. Und sonst würde ich das jetzt nicht explizit vorschlagen, glaube ich. Ohne die Einwilligung der Klientin, des Klienten, ja.
Ja, also mir fällt jetzt auf, dass wenn du über Achtsamkeit redest, dass du sehr schnell bei Meditieren bist, oder ich stelle mir jetzt eben so konkrete Methoden vor, vielleicht habe ich das auch so ein bisschen zu allgemein gebraucht, dass man etwas einfach achtsam macht. Aber das ist ja eigentlich gerade so das Thema. Und ich möchte da jetzt wieder so ein bisschen einsteigen im Sinne von, eben, was macht ein Achtsamkeitstrainer? Wie definierst du Achtsamkeit?
Das würde ich so definieren, dass Achtsamkeitslehrerinnen eigentlich Techniken vermitteln, um sich in nicht wertender Präsenz zu üben.
In?
Nicht wertender Präsenz.
Nicht wertender Präsenz. Aha.
Also in der Wahrnehmung dessen, was sich zeigt. Ja, Gedanken, Gefühle, körperliche Reize, Bewusstsein schaffen dafür, was da ist und was sich zeigt und was da auftaucht. Vom Tun ins Sein kommen. Ja, im weitesten Sinne. Wir als Lehrerinnen und Lehrer bezeugen auch, also das heißt, wir schaffen Raum und halten, was sich da zeigt, ja, ohne das zu werten. Also das Ziel ist eigentlich, die Teilnehmerinnen zu begleiten, eine eigene Praxis zu entwickeln, die sie in ihrem Alltag nutzen können.
Was heißt Praxis? Sind das dann konkret Übungen? Mhm. Oder ist das wie quasi ein Zustand, den man dann irgendwie erlangt?
Nein, es geht nicht um einen Zustand. Man unterscheidet zwischen formellen und informeller Praxis. Und zur formellen Praxis gehört zum Beispiel jetzt beim MBSR-Kurs der Bodyscan, wo man den Körper durchgeht und jeden Körperteil wahrnimmt. Dann die Sitzmeditation, klassisch. Und Körperübungen, also im Sinne von Yoga, wo man Achtsamkeit in Bewegung übt. Das sind die formellen Elemente. Mhm. Ja, und dadurch lernt man oder nimmt man sich Zeit, in den Körper hineinzuspüren. Und Achtsamkeit geht aber natürlich weit über das hinaus. Aber dieses Übungsfeld, das ist so wie ein tägliches Training, mit dem ich mich vertraut mache, indem ich daran denke, ah ja, ich könnte auch den Körper noch wahrnehmen. Wie fühle ich mich jetzt eigentlich? Wie zeigt sich ein Gefühl in meinem Körper? Wo zeigt sich das? Kann ich das aushalten oder muss ich mich davon ablenken, weil es so unangenehm ist? Ja, also im weitesten Sinne dienen die Techniken, die formellen Techniken, um da in Kontakt zu kommen mit was sich dann im besten Fall durch den Alltag weiterzieht.
Also durch das Üben kann ich dann achtsamer durch den Alltag gehen.
Das wäre die Idee.
Was ist dann besser? Ja, ich habe einen normalen Arbeitstag, ich gehe irgendwie ins Büro, vielleicht habe ich irgendwie noch ein Gespräch oder treffe mich mit Leuten. Blöd gesagt, was ist der Gewinn, wenn ich das achtsamer mache?
Okay, darf ich zunächst noch eine Definition von Achtsamkeit einbringen? Weil ich glaube, es ist wichtig, der Begriff wird in unterschiedlichen Kontexten unterschiedlich genutzt und ich nehme mir nicht heraus, jetzt für alle Versionen dieses Begriffes zu antworten. Darum möchte ich den definieren und ich zitiere hier John Kabat-Zinn, der Begründer des MBSR. Achtsamkeit ist das Bewusstsein, das entsteht, wenn man mit Absicht im gegenwärtigen Moment und ohne zu urteilen aufmerksam ist. Ergänzend kann man hinzufügen, im Dienste der Weisheit, des Selbstverständnisses und der Erkenntnis unserer inneren Verbundenheit mit anderen und mit der Welt und somit auch im Dienste der Güte und des Mitgefühls. Mhm. Also vielleicht zusammengefasst, präsent sein im gegenwärtigen Moment, damit sein, was sich zeigt, ohne das zu beurteilen oder wegmachen zu wollen oder festzuhalten, ja. Und aber auch dieses Mitgefühl, diese Verbundenheit ist ein wesentlicher Aspekt jetzt, wie ich Achtsamkeit verstehe und wie ich das auch vermitteln möchte als Begriff.
Ich möchte jetzt so ein bisschen näher kommen an dieses eben, ich stelle mir wie vor, dass eben achtsame Mediennutzung wie etwas ist, oder ich habe es gerade mal bewusste Mediennutzung genannt und da stellt sich für mich wie die Frage, kann ich auch ablenkende Sachen achtsam machen.
Genau, ja.
Blöd gesagt, kann ich achtsam eine Zigarette rauchen? Wo ich zwar weiß, das ist ungesund.
Ja.
Geht das? Oder ist das etwas, was sich widerspricht? Oder Sport?
Nein, es widerspricht sich nicht. Also ich würde sagen, ein Gewinn wäre ja einerseits die Einführung einer Beobachtungsposition. Also wenn ich mal realisiert habe, dass ich Gedanken wahrnehmen kann, ja, und ich damit nicht identifiziert bin oder auch Körperempfindungen wahrnehmen kann, ohne darauf zu reagieren, dann habe ich plötzlich mehr Spielraum, ja. Oder auch, wir können dem auch Containing sagen, also wenn ich eine Prise Salz in ein Glas Wasser schütte, ja, dann wird das ungenießbar. Wenn ich eine Prise Salz in eine Badewanne von Wasser schütte, dann kann ich das Wasser noch trinken. Also dieses Containing, dass ich starke Gefühle, vielleicht auch Unangenehmes halten kann, ist so ein Gewinn. Und wenn ich das praktiziere und dann wahrnehme, was das, was ich tue, mit mir macht, ja, oder wie sich mein Körper oder wie sich mein Geist anfühlt, ja, dann würde ich sagen, ja, man kann alles achtsam machen. Wichtig ist die Haltung dahinter. Und ich würde noch differenzieren zwischen konzentriert und achtsam. Also ich würde sagen, du kannst konzentriert sein, ohne achtsam zu sein, aber du kannst nicht achtsam sein, ohne Konzentration.
Ja. Also konzentriert würde dann wie heißen, ich bin jetzt wie auf TikTok oder so, meine Aufmerksamkeit ist da. Und achtsam würde dann wie heißen, zum Beispiel, ich fühle jetzt auch noch ein bisschen in mich rein. Wie fühlt sich das für mich an? Regt mich das auf? Wie geht es meinen Augen?
Solche. Genau, also die Konzentration ist eine Art ein Fokus des Bewusstseins, ja, auf etwas, dass ich sehr konzentriert bin, nur dabei. Ja, das ist, würde ich sagen, Konzentration. Und Achtsamkeit ist Wahrnehmung, aber in Kontakt mit der Erfahrung und jetzt nicht explizit mit dem, was ich nur tue, sondern mit der Erfahrung, wie sich das anfühlt, wie es mir geht dabei. Also ich möchte das auch nicht werten, sondern das sind unterschiedliche Qualitäten, die wir erleben und erfahren können und die uns in unterschiedlichen Situationen sehr dienen auch. Ja.
Also dann kann ich mich da bestätigt fühlen. Also meine Annahme ist ja wie die, dass wenn man sich vor der Mediennutzung ein Ziel setzt und sagt, hey, was möchte ich, ist das ja schon ein Stück weit eine sich Gewahrmachung von was möchte ich, was ist meine Absicht. Für das muss ich so auch wissen, wie geht es mir oder was ist mein Ziel. Jetzt fällt natürlich dieses, wie hast du es genannt, im Moment sein oder ganz da sein während der Mediennutzung. Und mein Vorschlag ist dann am Schluss, wie nochmal zu überprüfen, habe ich mein Ziel erreicht? das Achtsame wäre jetzt noch, wenn ich mir dazwischen oder während der Mediennutzung noch, kann man das gleichzeitig machen, sich entspannen und auch wahrnehmen, wie geht es mir? Oder
ja.
Das wäre jetzt wie so ein Zweischritt, weil ich ja nachher eine Auswertung mache.
Ich glaube, in diesem Fall würde ich Reflexionsfragen anbieten. Also du sprichst von Zielgerichtetheit und ich würde jetzt noch die Reflexion reinbringen. Also zum Beispiel Fragen wären wie, was erwarte ich von dieser Mediennutzung? Dann, welche Motivation habe ich, X zu machen? Also geht es mir da darum, mich abzulenken, weil ich mich schlecht fühle oder gestresst fühle?
Nicht nur, ich möchte mich ablenken, sondern mir auch bewusst zu machen, warum.
Ja, genau. Das wäre eine Möglichkeit. Dann, wie geht es mir jetzt, bevor ich X mache? Wie geht es mir, währenddem ich X mache? Und wie geht es mir danach? Ja? Dann hast du zum Beispiel 3 Möglichkeiten einzuchecken. Also nicht, dass du die ganze Zeit überprüfst, sondern das wäre eine Möglichkeit, das zu einer Achtsamkeitsübung zu machen. Ja? Und dann, wie nehme ich den Körper wahr? Ist das, was ich erwartet habe, eingetroffen? Dann wäre das eine achtsame Übung, ja.
Was hältst du von diesen technischen Lösungen, sage ich jetzt mal, die im Gespräch sind? Es gibt auf der einen Seite diese 10-Second-App, die lädt man runter und dann kann man sagen, welche App man quasi belegen möchte. Und die machen eigentlich nichts anderes, als wenn ich jetzt Instagram öffne, ein 10-Sekunden-Timer abläuft zuerst, bevor der Timer anläuft. Und ich habe das auch schon gehört, dass das so auch gewünscht wird als Jugendschutzmaßnahme, dass eben so TikTok, Instagram dazu gebracht werden, ihre Streams zu unterbrechen. Also, dass man nicht einfach unendlich scrollen kann, sondern dass man irgendwie nach einer gewissen Menge so wie quasi zu einer Pause gezwungen wird. Könnten das solche Momente sein? Oder ich stelle mir vor, dass das ein bisschen die Idee ist dahinter, oder dass man dann 10 Sekunden lang warten muss, bis das startet und dann sich Gedanken macht, was möchte ich hier eigentlich? Oder vielleicht merkt, eigentlich müsste ich noch Hausaufgaben machen oder so irgendetwas.
Mit einem Vergleich vielleicht, was mir da durch den Kopf geht, möchte ich da ansetzen. Stellen wir uns vor, du fährst Auto durch die Stadt und du hast eine rote Ampel. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Du kannst dich total nerven, weil da jetzt eine rote Ampel ist. Du kannst nicht fahren und eigentlich möchtest du so lange am Ziel sein oder zumindest auf dem Weg dahin. Oder du hast die Möglichkeit, eine rote Ampel, das gibt mir die Möglichkeit, kurz durchzuatmen, einzuchecken, wie geht's mir, Körperwahrnehmung, und dann weiterzufahren.
Oder vielleicht noch irgendetwas zu richten, oder die Musik zu wechseln oder so irgendetwas.
Also technische Lösungen sind, glaube ich, nur hilfreich und sinnvoll, wenn sie die sie nutzen, auch verstehen, wie die gemeint sind oder wenn sie die auch nutzen wollen. Von daher finde ich es ein bisschen schwierig. Ja? Und ich glaube auch, wir können die Mediennutzung fast nicht ohne den gesellschaftlichen Kontext und die Situation betrachten. Also wenn wir von gestressten Jugendlichen sprechen oder dass wir die Situation haben, dass ganz viele Kinder- und Jugendpsychotherapeuten ausgebucht sind und keine neuen Klientinnen mehr aufnehmen. Also da gibt es einen Riesenbedarf. Und wenn wir da jetzt versuchen, die Medien zu regulieren, ja, werden wir, glaube ich, der Komplexität der Situation nicht ganz gerecht. Alleine. Ja, es ist ein Ansatz, den du vorbringst, aber ich möchte wie ins Bewusstsein rufen, ja, technische Lösungen sind halt schnell umsetzbar, ja, aber werden vielleicht der Komplexität der Situation, in der sich der Jugendliche befindet, nicht unbedingt gerecht.
Also dann könnte man wie sagen, also die App, die ich mir selber installiere, dass das sinnvoll sein kann, weil ich ja einen Grund habe. Ich finde so, hey, ja, das passiert mir manchmal, oder das passiert mir oft, dass ich da einfach reinklicke und eben das nicht bewusst mache, dann ist das eigentlich wie eine Erinnerung an mich selbst. Aber wenn ich jetzt sage, ich installiere das dir auf deinem Handy, dann wirst du dann vielleicht eher denken, das war der blöde Laurent, der mir da irgendwie etwas beibringen möchte oder so, und dass das dann eben nicht dazu führt, dass ich mir bewusster Gedanken mache.
Genau, also super, genau so. Also wenn wir sehen, dass Jugendliche von sich aus ein Autonomiebestreben haben. Ja. Und ich habe jetzt so einen Jugendlichen in der Beratung und der regt sich komplett darüber auf, dass er die ganze Zeit kontrolliert wird. Dann heißt das, dass offenbar die Eltern davon ausgehen, dass er das nicht kann, ja, und versuchen, diese Entwicklungsaufgabe der Selbststeuerung oder der Selbstverantwortung ihm abzunehmen, ja, und sich dafür verantwortlich fühlen. Und da würde ich natürlich dann eher dafür plädieren, ja, aber das ist die Verantwortung des Jugendlichen, denn sie können da nicht eine Entwicklungsaufgabe für ihn meistern, ja. Es geht darum, wie kann man den Jugendlichen unterstützen, selbstverantwortlich umzugehen, auch mit Mediennutzung. Genau, und dann, wenn du jetzt einen Jugendlichen hast, der sagt, ah, das fällt mir total schwer, da nach einer gewissen Zeit abzustellen, und ja, ich merke auch, ich zock da bis in den Abend rein und mir fehlt der Schlaf, ich brauche da Unterstützung, könnt ihr als Eltern nicht um die und die Zeit mal ans Zimmer klopfen und mich daran erinnern, dann hast du grünes Licht, ja. Dann ist das für alle Beteiligten ein Gewinn und die Intervention der Eltern oder eben eine App wird als unterstützend erlebt. Wenn das nicht der Fall ist, dann musst du zunächst an anderen Themen arbeiten.
Mhm. Wenn ich mir jetzt ein bisschen in die Aufgabe oder in die Perspektive der Eltern reinbringe, bin ich ja froh, wenn mein Kind soweit ist, dass er oder sie das sagen kann, was du gesagt hast, oder ah, ich merke, ich bin überfordert und ich wünsche mir Unterstützung. Könnte man auch sagen, wenn sie so achtsam ist oder so bewusst ist, dass sie das eben wahrnimmt. Und das Schlimme oder Anstrengende ist ja dann auszuhalten, dass sie das eben nicht finden. Oder nicht äußern, vielleicht auch gegenüber uns jetzt als Erwachsene nicht zugeben wollen, weil sie vielleicht Angst haben vor irgendwas. Kann man jemandem helfen, bewusster zu werden? Das wäre ja das, ich möchte, dass du merkst.
Ja.
So, also gegenüber dem Kind oder gegenüber, kann ja auch irgendwie eine Lebenspartnerin sein oder sowas. Geht das?
Interesse.
Kann man das?
Mit Interesse. Wenn ich nicht davon ausgehe, dass ich weiß, was gut für dich ist, ja, sondern ich möchte das herausfinden mit dir, dann stelle ich dir Fragen, oder?
Mhm.
Ich habe keine Ahnung, Logo, wie du persönlich Medien nutzt, ganz ehrlich, obwohl wir uns schon länger kennen, ja. Aber wenn ich jetzt herausfinden möchte, wie es dir dabei geht und was du dabei empfindest, dann würde ich dich fragen, ja, welche Medien nutzt du eigentlich und was nutzt du vielleicht für die Unterhaltung und wie geht's dir dabei? Merkst du, dass du da Schwierigkeiten hast manchmal oder hast du das Gefühl, dass du für dich persönlich zu viel am Computer sitzt oder Medien nutzt oder denkst du, du bist da eigentlich in gutem Maß und es war vielleicht auch schon schlimmer oder mehr früher? Ja, dann sind wir in einem Gespräch und dann erfahre ich was über dich und rege dich dabei gleichzeitig an, dich mit deiner eigenen Mediennutzung auseinanderzusetzen, weil sonst kannst du die Fragen nicht beantworten, ja.
Mhm. Und da sind wir eigentlich ja so bei diesen klassischen Appellen oder Tipps, die man ja Eltern gibt. Redet mit euren Kindern, spielt vielleicht auch mal zusammen, weil das eben diese Reflexion fördert. So, und man in ein Gespräch kommt.
Genau. Es gibt auch so ein grundsätzliches Prinzip. Kleine Kinder werden noch sehr viel angeleitet, ja. Und je älter das die werden, umso mehr geht es um Kooperation.
Mhm.
Dem musst du halt mit Jugendlichen einfach Rechnung tragen. Also du kannst Jugendliche nicht gleich behandeln wie Kinder. Und das ist immer ein Abwägen und eine Gratwanderung, miteinander da einen Weg zu finden. Darum gibt es keine einfachen Antworten. Aber ganz grundsätzlich denke ich schon, sie brauchen ein Feedback, also sie brauchen eine Außenwahrnehmung, weil die Eigenwahrnehmung ist nicht unbedingt immer, wie du schon auch gesagt hast, sehr reflektiert. Also sie brauchen diese Konfrontation mit Außenwahrnehmung. Es ist sehr hilfreich, wenn diese Außenwahrnehmung auch von verschiedenen Menschen geteilt wird. Also wenn da eine Problemwahrnehmung im Raum steht und die Lehrperson sieht das auch oder macht sich Sorgen und die Eltern machen sich Sorgen, dann muss der Jugendliche muss das irgendwie ernst nehmen, ja. Und wenn das eben nur die Mutter ist, die da allein steht und der Vater hat ganz eine andere Meinung zum Beispiel, dann macht es das für die Mutter sehr schwer, obwohl vielleicht ihre Sorge begründet ist, oder? Also ich möchte auch nicht so verstanden werden, dass jetzt die Eltern sich die ganze Zeit Sorgen machen, unbegründet. Überhaupt nicht. Es ist mir wichtig aufzuzeigen, eben wie kommt man dann zu einer reflektierten Mediennutzung. Und da glaube ich, da braucht es diese Auseinandersetzung und diese Konfrontation und auch die Selbstreflexion. Anders geht's nicht. Du kannst nicht Jugendlichen vorschreiben, was sie jetzt schauen sollen und wie lang. Und Kindern kannst du das noch vorschreiben. Ist auch gut, wenn man da eine Rahmenbedingung hat mit Jugendlichen, sehe ich das einfach nicht. Das ist nicht altersgerecht.
Das ist ja wahrscheinlich auch das schwierige Ding als Eltern von Jugendlichen, dass man ja auch selber auch diesen Shift machen muss. Von jetzt ist es kaum ein paar Jahre her, da musste man noch irgendwie alles eben anschauen und kontrollieren und ja, nichts in den Mund nehmen. Und dann plötzlich muss man sie eben machen lassen. So ein kleiner Einblick, ich habe das ganz lustig gefunden, weil ich ja als Jugendarbeitender und Elternbildner war ich ja immer wieder an Elternabend und habe das den Eltern erzählt, wie sie da loslassen müssen und das machen müssen. Und als ich dann plötzlich selber in der Situation bist, dieses Kind irgendetwas will und du bist nicht sicher und das ist eben kein Kind mehr, sondern ist jetzt halt irgendwie eben auch schon 17, 18 und kann irgendwie selber entscheiden, wenn man das dann selber fühlt, dass es dann eben ganz etwas anders ist, weil man dann plötzlich merkt, so ja, okay, ich stecke jetzt da selber drin. So dieses Loslassen, was ja ganz einfach gesagt ist und was das dann halt eben im Konkreten auch bedeutet, dass das ganz schwierig sein kann.
Und auch da, also ich finde das super, dass du dich jetzt so persönlich auch zeigst, oder? Und also einbringst. Es geht mir als Vater auch so. Mein Sohn ist jedoch erst 10. Die Pubertät kommt noch bei mir. Aber ich habe halt das Geschenk, dass ich immer 30 bis 40 Familien erlebe und mit pubertierenden Jugendlichen und da ein bisschen Einblick habe. Aber genau das, diese Verantwortung für dieses Gefühl, was du beschrieben hast, ja, das finde ich wichtig, dass wir als Eltern merken, ich bin für meine Ängste und für meine Sorgen verantwortlich. Ja. Es geht nicht darum, das jetzt den Jugendlichen auch noch auf die Schultern zu packen, weil die haben, glaube ich, genug zu tun, dass wir da die Verantwortung übernehmen und uns überlegen, okay, wie finde ich mich da mit meinen Jugendlichen, oder? Was ist da mein Anteil? Wofür habe ich die Verantwortung? Und was ist meine Rolle als Elternteil jetzt? Wie setze ich mich da mit meinen Jugendlichen auseinander? Ich glaube, das ist so auch wieder ein Zwischenschritt, der auch wieder mit Achtsamkeit zu tun hat. Ah ja, so fühle ich mich gerade. Ah, das könnte auch damit zu tun haben, dass ich als Jugendliche ganz anders behandelt wurde, als dass ich jetzt meinen Sohn behandle. Wenn ich mich so verhalten hätte, dann, oder? Dann bist du in dieser Reflexion, merkst du, was mir gerade hier begegnet hat, auch ganz viel mit mir zu tun, ja? Und wie ich mich jetzt fühle. Und wie gehe ich jetzt damit um? Was möchte ich eigentlich erreichen? Und was wünsche ich mir, ja? Dann lässt du dich weniger von Ängsten leiten, sondern bist du eher wieder lösungsorientiert unterwegs und denkst so in die Richtung, ja?
Danke. Ich habe jetzt noch so ein anderes Thema, was für mich auch so Knüpfungspunkt ist und mir so im Kopf rumschwirrt. Etwas, das ich beobachte, ist gerade in diesem Thema Medienerziehung oder eben auch in unserer Wahrnehmung von uns selbst, wir dazu tendieren, so wie die Verantwortung abzugeben. Also für mich so ein typisches Beispiel ist dieses Dopamin und der präfrontale Kontext. Das sind so biologische Erklärungen für etwas. Also ich sage nicht, dass es das nicht gibt, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch schon Jugendliche erlebt, die dann so sagen, ja, wenn ich Medien nutze, dann ist das halt das Dopamin, das kontrolliert alles und da kann ich nicht mehr anders und so und das ist dann und da. Oft wird dann auch dieser Begriff Sucht auch so ein bisschen so verwendet im Stil von...
Inflationär, würde ich sagen.
So, das ist halt dieses Spiel, das macht süchtig. Und mein Gefühl ist eben, dass es das Gegenteil macht von dieser Achtsamkeit. Das macht mit mir, also ich gebe so wie die, also Achtsamkeit auf der einen Seite, so hey, ich nehme wahr, dieser Moment, verantwortlich hast du noch irgendwie gesagt, für auch, was in mir geht. Und das andere ist so, ich bin halt eine Maschine und mit mir wird gemacht.
Genau, und das ist ja auch spannend, dass genau dieses Bild von auch Psychologen jetzt aus dem ganzen Tech-Zirkel gerne forciert wird. Ja, also wir sind die, die die Leute steuern können. Ja, und die Menschen sind eigentlich Marionetten. Und wenn wir wissen, so wie die ticken, dann können wir die steuern. Ja, also das ist
also
das
zum Beispiel
Bild.
Die Aufmerksamkeit auch steuern.
Genau, das ist das Bild, das vermittelt wird. Ja, und dieses Menschenbild teile ich nicht. Mhm. Wir sind selbstverantwortliche Wesen, ja, und haben da Spielraum und wir spüren, was uns gut tut und was nicht.
Mhm. Ja, wie ich. Ich habe da eben auch so ein bisschen Emotionen darin, weil ich mir manchmal nicht sicher bin, wie bewusst das auch gemacht wird. So dieses eben den Leuten das Gefühl gegeben, dass man eigentlich einfach ausgeliefert ist. Und ich erlebe das auch in vielen Gesprächen oder wenn ich so irgendwie auf einem Podium bin zu diesem Thema Mediennutzung, ist immer die erste Frage so, ha, und du hast wahrscheinlich auch Mühe, dein Handy abzustellen, wir sind ja alle so ein bisschen süchtig. Und ich sage dann manchmal einfach nein, ich mache das eigentlich gut. Also es gibt selten mal den Abend, wo ich ein bisschen zu viel schaue, aber so ich habe meine Mediennutzung im Griff und dann werde ich so angeschaut und das ist so wie so etwas, das nicht sein darf. Das wurde auch schon aus einem Interview rausgeschnitten.
Oh wow.
Weil ich so wieder das Gefühl habe, es ist schon so tief in der allgemeinen Wahrnehmung, dass wir da das so selbst mitleidig quasi mitteilen, dass wir eigentlich das nicht können. Und mein Gefühl ist doch, ich kann das. Mhm. Und ich beobachte das ja eigentlich auch bei Jugendlichen. Wenn sie wollen, dann können sie das ja einfach weglegen. Zum Beispiel in der Bibliothek haben wir so Spielangebote gemacht. Ja, dann dürfen sie da sein, 2,5 Stunden und gamen. Und wenn aber etwas Spannendes ist, wenn irgendjemand kommt oder jemand geht, dann legt man das weg und diskutiert über etwas anderes. Und es ist nicht diese Willenlosigkeit. Und ich habe das Gefühl, dass eben dieses schlechte Gewissen, du hast ja auch gesagt, wertlos, das wollte ich vorher noch ansprechen. Das war ja für mich auch ganz wichtig in diesem System von eben zielgerichteter Mediennutzung, dass man da nicht wertet, dass man eben kann sagen, ey, ich möchte mich jetzt einfach ablenken, so, ich habe jetzt einfach genug, ich möchte das machen und nicht das schlecht finden oder eben, das muss jetzt lehrreich sein oder irgendetwas, weil ich das Gefühl habe, dass wir Kontrolle zurückgewinnen und dass das ja eigentlich auch bei den Jugendlichen das Ziel sein sollte. Hey, wenn du genug hast, dann leg es weg. Und ich möchte dich dazu unterstützen, dass du das wahrnimmst. Also für mich hat das, oder vielleicht mache ich da zu viel Verbindung, eben auch mit dieser Achtsamkeit oder mit dieser Wertlosigkeit halt auch zu tun, weil das Grundbedingungen sind, damit ich mich frei entscheiden kann.
Ja, absolut, ja. Es sind auch Kernfähigkeiten, wenn du zum Beispiel Stress, also die Auseinandersetzung mit chronischem Stress, Stress ist ja normal, wir alle erleben Stress, aber in der Auseinandersetzung mit chronischem Stress ist häufig die Situation, dass die Leute sich nicht spüren. Sie gehen eigentlich konstant über ihre Grenzen hinaus. Mhm. Und da vielleicht auch eben eine Werthaltung dahinter, ein Glaubensgrundsatz, das zu müssen oder sonst nicht geliebt zu werden und so weiter. Und Achtsamkeit begegnet eben genau diesen. Einerseits das zu spüren, ah, jetzt erlebe ich Stress, ich habe da die Symptome, mein Herz schlägt schneller, meine Hände schwitzen. Und dann habe ich noch den Gedanken, ja, aber das mache ich jetzt noch, oder? Ah, spannend, oder? Also wieso muss ich das noch tun? Und genau auch bei der Mediennutzung, ja, ein Video noch. Oder wenn der Gedanke käme, ja, nur noch ein Video und dann eine halbe Stunde später, ah, das habe ich vor einer halben Stunde schon gedacht. Spannend, oder? Dann bist du im Kontakt, dann fängst du an zu verstehen, wie dein Hirn funktioniert und dann bieten sich Optionen an. Wie du sagst, ja, jetzt lasse ich das mal durchgehen, ja, hab da Bock, Binge-Watching, da die Serie durchzuschauen, let's go, oder? Oder, hey nein, morgen Prüfung, da brauchst du genug Schlaf, oder? Ja, dann hast du Optionen.
Ich habe das bei der einen Folge auch noch so recherchiert, dass es ja anscheinend oft bei süchtigen Menschen, also bei richtig süchtigen Menschen, da ging es in dieser Studie, glaube ich, um Substanzabhängigkeit, dass man wie zwei Sachen beobachten konnte. Das eine war, ist, dass sie das Hochgefühl zu hoch eingeschätzt haben, also das Tolle an der Droge eigentlich von ihrem Gefühl viel höher eingeschätzt haben, als sie es wirklich wahrnehmen. und dass sie die Nachteile, die der Konsum bringt, als schwächer wahrgenommen haben, als sie wirklich sind. Für mich hat das, was jetzt du gesagt hast, eben das auch so ein bisschen das, oder? Zu merken, dass ich das ja jetzt gar nicht so spannend finde. Ich bin ja gar nicht so unterhalten, wie ich das Gefühl habe, ist ja wie das eine, was man dann quasi realistisch einschätzen kann. Mhm. Und das andere eben diese Prüfung morgen. Wenn ich mir bewusst mache, ey nein, der Wecker klingelt, ich mache die Augen auf und ich habe jetzt nur so und so lange geschlafen und ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich habe nicht gelernt und so. Und wenn man das dann wirklich wahrnehmen würde in dem Moment, dass man dann eben auch die Entscheidung anders treffen würde.
Und das auch tut. Also ich sehe das auch in meiner Arbeit mit Jugendlichen. Also gerade letzte Woche auch ein Abschlussgespräch mit dem Jugendlichen, der kam auch mit dem Thema, auch Mediennutzung und eben diese Symptomatik, dass er schaut gerne Fußballspiele, dass er da dann regelmäßig schaut. Und die Erkenntnis war da, dass er irgendwie mehr Schlaf braucht und so, aber wusste halt nicht, ja, wie mache ich das? Das mit ihm zu erarbeiten, einfach, also wie ist es denn jetzt, wie erlebst du das und wie geht es dir dabei? Und dann, was wäre dann das Ziel, das du dir vorstellst? Wie möchtest du denn das erleben und so? Und dann die Vor- und die Nachteile, was unterstützt dich eher? Das ist auch so eine Frage, oder um dein Ziel zu erreichen, was hindert dich eher daran? Auch Glaubensgrundsätze, Kollegen, Eltern, alles mit einbeziehen, der ganze Kontext wichtig. Und dann und jetzt, ja, was ist so ein kleiner Schritt, der dich da unterstützt, dein Ziel zu erreichen? Und dann kommen die mit ganz guten Ideen eigentlich. Und wenn sie da eine gewisse Zeit dranbleiben, dann geht das ziemlich gut.
Jetzt haben wir lange darüber gesprochen, wie man eben diese Mediennutzung eben zu einer achtsameren Mediennutzung machen kann. Oder eben, das ist dieses besser. immer sehr schwierig ist zu sagen, besser. Das Gegenteil haben wir jetzt noch nicht bewusst angesprochen. Also das eine wäre ja, ich sage jetzt eben diese Zielgerichtetheit, ich überlege mir das gut, ich mache einen Plan, ich überprüfe das. Was wäre dann das Gegenteil, also so eine unachtsame Mediennutzung?
Also Achtsamkeitslehrerin, Lehrer nutzen wir den Begriff des Autopiloten. Das heißt, es sind eigentlich Abläufe, die wir in unser schnelles Hirn verlagern, die automatisch ablaufen. Das hat auch ganz viele Vorteile, zum Beispiel beim Autofahren, oder wenn wir uns nicht mehr damit auseinandersetzen müssen, wie wir jetzt schalten, wo wir bremsen und so. Und dann kann sich das eben aber auch in unserem Alltag einschleichen, dass wir Dinge tun, den morgendlichen Kaffee, die Zeitung lesen, diese Serie schauen und so weiter, ja, ohne eigentlich darüber nachzudenken, ja, tut mir das jetzt gut? Oder ist das jetzt tatsächlich das, was ich jetzt tun möchte? Ja, das
ist diese, also da fällt auch so Sachen rein, wie wenn ich aufs Tram warte, nehme ich das Handy in die Hand, wenn ich mir langweilig ist oder in der Pause, ich komme aus dem Klassenzimmer und nehme automatisch so diese Sachen, die man quasi normalisiert hat und sich nicht mehr überlegt, möchte ich das überhaupt?
Genau. Das wäre so der Autopilot. Und dann würde ich noch erwähnen, kurz, dass sich ablenken. Also man nimmt was wahr, was unangenehm ist und möchte das weghaben und macht was gezielt anderes, um bessere Gefühle zu erleben. Ja. Hat auch seinen Nutzen, zum Beispiel bei der Geburt, sich auf einen anderen Körperteil zu konzentrieren, also bezüglich Schmerz, Umgang mit Schmerz. Ja. Aber eben kann auch problematisch sein. Und der letzte Punkt würde ich noch ausführen, das Flow-Erlebnis, was ja in der Regel von uns positiv erlebt wird oder auch bewertet wird, wenn wir total in was aufgehen, zum Beispiel Klavier spielen, da improvisieren oder Skifahren und eigentlich erst wieder mitkriegen, wenn wir unten sind beim Skifahren. Das sind schöne Zustände, aber das wäre auch nicht Achtsamkeit. Mhm. Das wäre auch was man auf die andere Seite tun könnte, oder?
Ohne zu werten, dass das immer schlecht ist.
Ja, genau, das würde ich eben nicht. Also ich würde sagen, ja. Autopilot ist sehr wertvoll, sich ablenken kann sehr wertvoll sein und auch das Flow-Erlebnis kann sehr wertvoll sein. Und dann gibt es eben noch die Möglichkeit, Dinge achtsam zu tun. Genau.
Ja, also das mit dem Skifahren, das klingt ja irgendwie noch cool. Ja. Also oben so losfahren und unten ankommen und finden, wow, das klingt ja eigentlich nach einem wünschenswerten Zustand oder
Freizeit. Genau, das sind in der Regel die Momente, in denen wir total aufgehen in dem, was wir tun, oder? Und da eins sind damit. Das wird in der Regel sehr angenehm erlebt. Mhm. Ja.
Und achtsam wäre dann aber wie etwas anderes. Da würde ich jeden Schwung und jede Muskelbewegung quasi noch mitnehmen aus dem Moment.
Ja, ist ein Bewusstsein dafür, was du gerade erlebst. Ja,
ja, ja.
So würde ich das formulieren.
Gut. Ich habe mir für diese Folge so eine These aufgeschrieben. Ich habe mir gesagt, Mediennutzung an sich ist neutral. Je achtsamer, desto gesünder. Je unachtsamer, desto ungesünder. Ich glaube, das hat ja so etwas von diesem, eben wenn ich es im Autopilot mache, ohne mir ab und zu überlegen, hey, gibt es noch andere Tätigkeiten? Ist das jetzt das Richtige? Entspannt mich das wirklich? Das sind dann eigentlich die Momente, wo man sich eben kurz rausnimmt, achtsam irgendwie die Situation einschätzt, sich wahrnimmt. Vielleicht hilft einem das, wenn man das mit so einer 10-Sekunden-App macht oder irgendwie so etwas, das einem technisch vielleicht erinnert daran, dass man das wieder mal macht. Oder man kann, ich weiß nicht, 10-mal den Wecker stellen, um so einen Moment einzubauen. Und das ist eigentlich umso, ja, es ist auch wieder ungesünder, wird, wenn man einfach macht, ohne zu überlegen und dann vielleicht eben auch nicht mitbekommt, dass es jemand stört, der auch noch im Raum ist. Das ist ja auch wahrscheinlich etwas, was immer wieder zu Problemen führt, oder wenn da eigentlich noch ein Partner oder Partnerin ist, die noch Aufmerksamkeit möchte und man ist absorbiert. Ich denke, wir sind einen Schritt weiter gekommen auf unserer Reise. Ich möchte mich bedanken bei dir für deine Sichtweisen. Gibt es noch etwas, was du einbringen möchtest? Oder was dir wichtig ist? Oder was du aus deiner Arbeitspraxis mitnimmst?
Ganz grundsätzlich möchte ich natürlich Eltern motivieren oder anregen dazu, dass wenn sie merken, eben, dass sie sich Sorgen machen, diese Sorge ernst zu nehmen, ja, und jetzt nicht das Gefühl zu haben, ich lasse das jetzt einfach oder so, sondern sich wirklich auch an Beratungsstellen zu wenden. Alle Eltern haben für ihre Kinder und Jugendlichen bis zum Alter von 25 Jahren der Kinder, auch wenn sie da keine Kinder mehr sind, die Möglichkeit, kostenlose Beratung wahrzunehmen in ihrem Kanton. Und im Kanton Zug sind das wir als Fachstelle Punkto, Kinder, Jugend und Eltern. Und dieses kostenloses Angebot als Chance zu sehen, eben sich mit sich der eigenen Wahrnehmung auseinanderzusetzen und allenfalls eben auch Lösungen zu finden oder zu erarbeiten, jetzt mit oder ohne Jugendliche. Ja, das wünsche ich mir, dass das selbstverständlich wird und sie da eben ihre eigene Wahrnehmung und Gefühle, die sie da mit dem Thema verbinden, ernst nehmen.
Dass man ernst nimmt und das Recht hat, Unterstützung zu bekommen. Und dass das auch nicht bedeutet, dass man irgendetwas falsch macht oder zu wenig gut macht oder so.
Genau. Sondern dass das Teil ist, denke ich, eines Prozesses, dass wir alle an Punkte kommen, wo wir Unterstützung brauchen, wo es wie nicht weitergeht, wo wir merken, wir stecken in einer Sackgasse oder in einem Loop fest, eben einem Muster. Geht auch mir so natürlich, also ich nehme mich da nicht raus, ist beratender anders, als wenn ich in meiner eigenen Familie natürlich unterwegs bin. Da brauche ich auch Unterstützung. Und dass das normalisiert wird, oder? Und wir da ja zusammen immer wieder uns hinsetzen und Lösungen suchen.
Dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen, als dir zu danken, dass du bis da geblieben bist und diesem spannenden Gespräch zugehört hast. Es wie immer gilt, wenn du nicht einverstanden bist oder noch etwas ergänzen möchtest, dann bist du eingeladen, in den Kommentaren dich mitzuteilen oder eben den Link zu nutzen, wo du ganz anonym mir auch eine Nachricht zukommen lassen kannst. So sind wir am Ende dieser Folge. Marcel, danke an dich.
Dank dir.
Euch wünsche ich eine gute Zeit. Bis dann und tschüss.